Ich spreche heute über Matthäus 5, Vers 38 und 39. Vom Vergelten steht als Überschrift: Ihr habt gehört, dass gesagt ist, 2. Mose 21, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete auch die andere dar. Und wenn jemand mit dir rechten will und dir den Rock nehmen will, dann lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile mitzugehen, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will. Das sind vier Themen mit einer Überschrift und es geht um die Beziehung zum Nächsten. Und ich möchte heute nur über diesen ersten Teil sprechen. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete auch die andere dar. Das ist eigentlich schon ein Rätsel. Und das Rätsel gebe ich euch jetzt gleich. Hier steht, wenn dich einer auf die rechte Backe schlägt. Also ich gehe jetzt mal davon aus, in Deutschland sind 90% Rechtshänder, dass das damals auch so war. Wenn ich jetzt als einen auf die rechte Backe schlage, wenn ich mit meiner rechten Hand dir eine schlage, welche Backe treffe ich dann? Das ist das Rätsel. Die linke. Wieso steht dann hier, wenn dich einer auf die rechte Backe schlägt? Er war Linkshänder. In Deutschland 10%. Okay, dann macht Jesus ein Beispiel von einem Linkshänder. Das kann sein. Ich glaube aber eher nicht. Ich denke, es ist eher so, dass es so rumschlägt. Und das haben wir gar nicht beachtet. Das ist aber entscheidend, wenn es so, ob er so rumschlägt oder so rum, ist sehr entscheidend für die Auslegung dieser Stelle. Aber ich komme da noch drauf. Ich möchte eigentlich zuerst mit was anderem einsteigen, irgendwo ganz anders. Nämlich, dass Gott die Liebe ist. Und ich habe mal die Charts 2021 heute Morgen aufgerufen, vom November. Und das sind 5 Lieder, oder das sind 100, die ersten 100. Und die ersten 5 habe ich mal einen Text reingeschaut. Das erste heißt Be a Ho. Kennt das jemand? Also das ist auch ein Test, ob ihr noch jung seid. Hier geht es um einen Mann, der auf der Straße eine Frau kennenlernt. Also es geht um eine Liebesbeziehung. Auf Platz 2, Shivers von Ed Sheeran. Wer kennt das? Wow, doch, kennen ein paar, sind ein paar Junge hier. Ich kenne es auch noch nicht. Hier geht es auch um eine Frau, deren Liebe ihn wie ein Pfeil getroffen hat. Platz 3, Paris Freestyle von Pashanim. Kenne ich auch nicht. Da geht es um Paris. Platz 4, Cold Heart, Elton John. Da geht es um ein kaltes Herz, was ihn schwer getroffen hat. Also ihr seht schon, das dritte Lied geht um Liebe, 1 geht um Paris. 5, Bad Habits. Und hier geht es um eine Frau, die vorbeikommt. Und dann gibt es weitere Titel, Platz 10, Your Love und Platz 11, Love Tonight. Und wenn wir das mal so beobachten, auch in der Volksmusik überall, es geht immer um die Liebe. Das, was die Menschen am meisten bewegt, ist Liebe und Beziehungen. Das ist das größte Thema. Und es ist auch in der Bibel das größte Thema. Die Liebe ist das Wichtigste. Wir wollen geliebt werden und wir lieben. Und ich habe ja über diesen Vers gesprochen, dass Gott ja sagt, ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Und dass das eine Verheißung ist für diesen neuen Bund. Und dieser Vers zieht sich ja durch die ganze Bibel durch, bis hin in die Offenbarung. Das ist die Verheißung auch, dass wir irgendwann wird Gott unser Gott sein und wir werden sein Volk sein. Das heißt, das Ziel unseres Lebens ist, irgendwann bei Gott zu sein, mit ihm zusammen zu sein. Da geht es um diese Liebesbeziehung. Und irgendwann hatte ich so eine Einsicht, dass es eigentlich gar nicht darum geht, dass wir bei Gott sind, sondern dass Gott bei uns ist. Es geht Gott darum, bei uns zu sein. Wenn wir das Volk in der Wüste sehen und diese Shekinah-Herrlichkeit, es geht eigentlich Gott immer darum, bei uns zu sein. Weil er ist die Liebe, heißt es in 1. Johannes. Und weil er die Liebe ist, will das irgendwo hinfließen. Das will ich heute euch an einem Beispiel erklären. jetzt weiß ich nicht, die halt das nur auf Audio hören, denen sage ich es kurz, ich nehme jetzt hier gerade so ein Wasser und es fließt dann über. So verstehe ich Liebe, dass das was fließt und Gott fließt über von seiner Liebe. Und ich kann euch das jetzt hier sagen und darstellen, aber der Heilige Geist, der muss euch das in eurem Herzen und eurem Verstand, dass ihr das versteht. Das ist nämlich gar nicht so leicht zu verstehen. Gott ist die Liebe und es fließt über und das fließt so, das muss ja irgendwo hin und es will zu uns fließen. Gottes Liebe will zu uns fließen. Und darum geht es, in der Bibel geht es nur darum, dass Gottes Liebe zu uns fließt. Und letztes Mal haben wir herausgearbeitet, dass es zwei Sachen gibt für diesen neuen Bund. Das ist einmal Tora und Geist. Ich habe das anhand dieser zwei Prophetien aus Hesekiel 36 und Jeremia 31 dargelegt. Da ist ja diese Verheißung von dem Geist, der die Tora auf unser Herz schreibt. Also diese Liebe kommt zu uns durch die Tora, das ist das Wort Gottes, und durch den Geist Gottes. Der Geist Gottes macht es lebendig und der Geist Gottes will uns diese Liebe des Vaters offenbaren. Und deswegen habe ich das dargelegt anhand von Offenbarungen und mit diesen Feuerzungen, dass wir den Geist Gottes brauchen. Wir brauchen den Geist Gottes, weil wir können das von unserem eigenen Verstehen nicht verstehen. Jesus bezeichnet uns ja als Schafe. Und ihr wisst ja, dass Schafe orientierungslos sind. Das ist eine Haupteigenschaft. Wir haben keine Orientierung für diese geistliche Welt. Wir brauchen diese Offenbarung aus der geistlichen Welt. Und der Geist Gottes, der bringt es uns und der zeigt uns das. Einmal durch die Tora, also durch die Heilige Schrift. Früher nur das Alte Testament, jetzt kommt ja noch das Neue Testament dazu. Anhand der Schrift zeigt uns der Geist Gottes diese Liebe, aber auch durch die Gemeinschaft mit ihm und durch seine Fähigkeit als Person uns das zu zeigen. Der Geist Gottes ist eine Person. So wird er beschrieben, zum Beispiel bei Hananias und Sapphira fragen sie ja, warum habt ihr den Heiligen Geist betrogen? Also das ist so ein Beispiel. Aber wir sehen das überall, dass der Heilige Geist als Person auftritt. Und als diese Person möchte er uns von dieser Liebe, das möchte er uns zeigen. Und dann spricht Paulus irgendwann so in seinen Grüßen, spricht er von der Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Und davon habe ich letzte Woche oder vor zwei Wochen gesprochen und habe versucht zu zeigen, dass wir diese Gemeinschaft des Geistes brauchen, um Gott und Gottes Liebe zu verstehen und Gottes Wesen, wer er ist. Und im Prinzip predige ich ja über diesen neuen Bund, über die Tora, und das hängt irgendwie alles zusammen. Das korrespondiert alles miteinander. Da gibt es ja diese Correspondence Theory, das führt jetzt vielleicht ein bisschen zu weit. Es gibt ja so Theorien, um Wahrheit zu beweisen. Eine ist die Correspondence Theory. Und die besagt, wenn etwas miteinander korrespondiert, dann ist das ein Beweis dafür, dass es wahr ist. Und je mehr ich darin forsche in diesem Thema, merke ich, wie alles miteinander korrespondiert. Die Liebe, die Tora, Jesus, das hängt alles so zusammen. Die Bibel ist in sich komplett logisch. Und die Bibel hat aber als Überthema nur ein Thema, und das ist die Liebe. Es geht nur um die Liebe und es geht darum, dass Gott seine Liebe ausschüttet, weil er überfließt. Er kann gar nicht anders. Gott, Liebe fließt einfach über, das habe ich an diesem Bild gezeigt. Und die muss irgendwo hin und die fließt zu uns. Und dann heißt es in der Schrift, die fließt zu uns. Und dann sagt Jesus, dass es durch uns durchfließt. Er spricht nämlich von dem lebendigen Wasser und sagt Johannes 7, Vers 38, wir müssen es lesen. Blätter ja extra, damit ihr mitkommt. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes ist der vierte. 7, Vers 38. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er ja an diesem Fest, wo die unten bei dem Teich das Wasser holen zum Tempel. Und das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollen. Das heißt, Jesus bestätigt eigentlich, was ich gerade spreche, dass Gottes Liebe überfließt und dass sie, wie die Schrift sagt, dessen Leib, also dass das aus uns, dass das durch uns durchfließen will und es strömt aus uns heraus durch den Geist Gottes. Das sagte er von dem Geist. Ich lese es nochmal. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Johannes 7, Vers 38, Vers 39, das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Also der Geist Gottes bewirkt hier so einen Fluss von lebendigem Wasser, von dieser Liebe Gottes. Es fließt durch uns durch, es fließt über bei Gott und es fließt zu den Menschen. Und deswegen hängen die zwei Sachen zusammen. Also Gott sagt, es heißt ja, du sollst Gott lieben und deinen Nächsten. Wenn wir nämlich Gott lieben und diese Liebe zum Fließen kommt durch den Geist Gottes, dann werden wir automatisch den Nächsten lieben, dann fließt es einfach durch. Und 1. Johannes sagt sogar, wenn es nicht durchfließt, liebt ihr Gott nicht. Das muss ich euch aber auch beweisen, sonst rede ich ja einfach Sachen. Der 1. Johannes, 1. Johannes 4, Vers 20. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Nochmal, hier steht, wer sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der lügt. Johannes zeigt hier quasi, wenn wir sagen, wir lieben Gott, aber nicht den Nächsten, dann stimmt es gar nicht. Dann kennen wir diese Liebe gar nicht. Wenn wir Gott lieben, kommt diese Liebe immer zum Fließen. Und deswegen verknüpft Jesus auch diese zwei Gebote, als er nach dem höchsten Gebot gefragt wird. Er sagt nämlich zum einen, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Und ihr wisst ja, das habe ich schon oft gesagt, das ist eine Verheißung, du wirst den Herrn, deinen Gott, lieben. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus verknüpft die beiden, das war vorher nicht verknüpft, beides alttestamentliche Tora-Stellen, und sagt, dass das zusammengehört. Und Jesus sagt damit, wenn diese Liebe fließt durch euch, dann fließt sie auch zum Nächsten. Aber wenn sie nicht zum Nächsten fließt, dann habt ihr diese Liebe gar nicht. Und deswegen ist unsere Beziehung zum Nächsten eigentlich ein Beweis dafür, ob wir Gottes Liebe erlebt haben. Und deswegen sage ich auch immer, dass Gott uns Menschen schicken wird, um uns zu prüfen, ob wir die Liebe haben. Und die Art und Weise, wie wir mit diesen Menschen umgehen, offenbart, ob wir in der Liebe sind und ob wir in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes sind. Das lässt Gott zu. Und das Ziel ist aber immer eins. Gott will immer, dass wir seine Liebe noch mehr verstehen und dass wir das im Herz begreifen und diese Herrlichkeit. Und das ist mein Dilemma, das kann ich nicht machen. Ich kann nur versuchen, aus dem Wort Gottes euch das zu zeigen, und ich wünsche und bete, dass der Geist Gottes das heute Morgen in euch bewirkt, dass ihr das tief im Herzen versteht, dass Gott euch liebt. Und zwar so, wie ihr seid und nicht wie ihr sein sollt. Das können wir ja nachher noch beten, dass der Geist Gottes das macht. Das ist nämlich seine Aufgabe und dafür ist er auch da und das will er auch. Es geht ja alles nur um die Liebe. Jetzt müssen wir einmal durchatmen, das ist schon recht viel, was ich jetzt hier gebracht habe. Aber wenn wir diese Korrespondenz wieder sehen, das hängt alles miteinander zusammen. Und es geht letztlich nur um dieses höchste Gebot. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, deinen Nächsten wie dich selbst. Und da geht es ja nur darum, Johannes 1, 4, 16, Gott ist die Liebe. Darum geht es. Es geht eigentlich nur darum, Gott ist Liebe. Das ist alles. Und alles hängt da dran. Unsere ganze Bibelauslegung hängt immer da dran. Alles. Das sagt ja Jesus dann, daran hängt das Gesetz und die Propheten, damit meint er die Tora. Alles hängt an dieser Liebe. Und auch unsere Auslegung muss immer von daher kommen. Und wenn jetzt Jesus tritt ja jetzt auf und legt die Tora aus. Die Tora sind die fünf Bücher Mose und darüber hinaus noch die Propheten. Die Tora ist das Alte Testament halt. Bleiben wir mal bei den fünf Büchern Mose. Jesus kommt jetzt und legt die Tora aus in der Bergpredigt. Er wendet sich nicht gegen die Tora, sondern er sagt, ich bin gekommen, das zu erfüllen. Und es ist seine Auslegung dann davon, wie er das deutet. Und er hat ja schon davor bestätigt, das wichtigste Gebot ist die Liebe. Und jetzt legt er das aus. Und jetzt kommt er mit den Seligpreisungen und irgendwann kommt er mit den verschiedenen Sachen und sagt vom Schwören, vom Ehebrechen. Und da geht es hauptsächlich immer um die Beziehung zwischen Gott und uns uns und Gott und zwischen Menschen. Also auch, er bezieht sich eigentlich auf dieses Liebesgebot. Und das sind wir jetzt mit unserer Stelle. Wir sind oft in der Bergpredigt und wir sind bei Jesus, der die Tora auslegt. Und jetzt wird es eigentlich wirklich interessant. Jetzt bringt Jesus nämlich diesen Beispiel und sagt, okay, das mit der Liebe, davon hat er am Anfang schon gesprochen, in den Seligpreisungen. Und jetzt sagt er, wie sieht denn das aus im Umgang mit dem Nächsten? Und da sind wir jetzt wieder bei Matthäus 5, Vers 38. Wenn dich einer auf die Wange schlägt. Was macht ihr so, wenn euch einer auf die Wange schlägt? Was haben wir so gelernt als Christen, gute moralische Christen? Wir halten das eigentlich aus, so, wir schlagen auf keinen Fall zurück. Wir sind auch lieber still, so, weil wir sind moralisch gute Christen. Und so haben wir diese Stelle immer interpretiert. Also so pazifistisch eigentlich. Wir ziehen auch nicht in Krieg, weil uns die Bibel das lehrt. Aber ich bin der Meinung, dass wir das nicht verstanden haben, weil wir nicht wirklich den Blick in diese Tora gewagt haben, sondern weil wir es nur aus einer christlichen Perspektive auslegen. Und das ist unser Problem. Wir brauchen beides, die Tora und das Neue Testament. Sonst können wir die Schrift nicht auslegen. Und deswegen müssen wir zurück in 2. Mose 21. 2. Mose 21. Das ist die Tora-Stelle dazu. Wenn Männer miteinander streiten und stoßen dabei eine schwangere Frau, sodass ihr die Frucht abgeht, ihr aber sonst keinen Schaden widerfährt, so soll man ihn um Geld strafen, wie viel ihr Ehemann ihm auferlegt. Und er soll es geben durch die Hand der Richter. Ich fasse zusammen, jemand stößt eine schwangere Frau, ihr geht die Frucht ab. Die Richter entscheiden, wie hoch die Strafe ist. Entsteht ein dauernder Schaden, so sollst du geben Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß und so weiter. Gibt es noch zwei andere Stellen? Ich fasse zusammen, das ist eine Anweisung für das Volk Gottes und dann für die Richter. Die Richter entscheiden dann anhand dieser Stelle. Auge um Auge, Zahn um Zahn, bleiben wir mal dabei. Luther macht die Überschrift im Neuen Testament Vergeltung, vom Vergelten. Geht es hier um Vergeltung? Also es heißt ja, entsteht ein dauerhafter Schaden, so sollst du geben Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Hand um Hand, Fuß um Fuß. Geht es hier um Vergeltung? Gerechtigkeit? Es wird jetzt zu lang, die zwei anderen Stellen zu lesen. Aber wenn wir das lesen, merken wir irgendwann, es geht gar nicht um Vergeltung, sondern es geht um Schadensersatz. Was wir hier eigentlich haben, ist eine Haftpflichtversicherung. Und zwar geht es dann darum, dass das Maß, was wir messen, gleich ist, weil das Prinzip der Tora ist, Recht und Gerechtigkeit müssen etabliert werden. Und dieses Gesetz, was Gott hier gibt, ist ein Fortschritt, weil wenn man in anderen Ländern jetzt jemand stößt, dass die Schwangerschaft abgeht, wäre immer Blutrache das Gesetz gewesen. Das heißt, das israelische Gesetz ist auf jeden Fall fortschrittlicher und moralisch, ethisch besser. Aber es geht darum, Recht und Gerechtigkeit aufzurichten. Und hier wird jetzt ein Maßstab gesetzt, das Auge um Auge, Zahn um Zahn heißt, wenn ich dir was kaputt mache, dann gebe ich dir das Gleiche wieder. Also hier geht es darum, dass du mir nicht mehr verlangen kannst und ich dir nicht mehr geben muss. Das ist so ein Prinzip aus der Tora. Es geht darum, den Schaden ganz präzise zu benennen und die Entschädigung für das Opfer zu begrenzen. Also beide profitieren davon. Das Opfer kriegt nur das, was es auch kriegen darf und ich profitiere davon, ich muss nicht mehr geben. Das ist das Prinzip. Es geht um Schadenersatz. Es geht nicht um Vergeltung. Und ich glaube, das haben wir einfach in der christlichen Ecke, waren wir zu sehr selbstsicher, das auszulegen, statt mal in die Tora zu gehen und zu gucken, was da steht. Ich kann euch das wirklich beweisen, dass es um Schadensersatz geht, aber wir haben nicht die Zeit, da so tief reinzugehen. Und jetzt passiert Folgendes. Es gibt ja die mündliche Tradition, wie man die Bibel auslegt. Und die wurde 200 nach Christus und auch später niedergeschrieben im Talmud. Da finden wir, was zur Zeit Jesu gelehrt wurde. Und wenn man jetzt im Talmud nachliest, findet man keinen Fall, wo das wirklich so gehandhabt wurde, dass wenn jemand das Auge rausgerissen wird, man auch ein Auge rausrisst. Also das ist hier kein direktes Gebot, sondern es ist im übertragenen Sinne gemeint. Es gibt keinen Fall, auch in der Bibel gibt es keinen Fall, wo man einen Zahn für einen Zahn rausgeschlagen hat. Gibt es nicht. Oder ein Auge für ein Auge. Sondern man hat Folgendes gemacht, man hat es irgendwann eben differenziert und hat es umgelegt in eine Geldstrafe oder in einen Geldersatz. Und das könnt ihr tatsächlich nachlesen, denn Talmud gibt es auf Englisch in manchen Bibliotheken auch. Ich weiß nicht, ob er in Freiburg steht, aber in Freudenstadt steht einer. Und man hat es festgelegt, dass man, wenn Schaden entsteht beim anderen, wenn man ihn körperlich verletzt, dass man auf 5 Dinge zur Zahlung verpflichtet ist. Einmal im Blick auf den Schaden, den Schmerz, die Heilung, den Arbeitsausfall und die Beschämung. Das war die Verpflichtung zur Zeit Jesu jetzt. Also wenn wir vom Talmud sprechen, ist das, was zur Zeit Jesu die mündliche Überlieferung, zu diesem, die mündliche Auslegung war. Ich lege jetzt heute auch aus, von meinem theologischen Hintergrund, und das war damals die Auslegung. Man sollte Geld zahlen. Und dann geht es weiter, dann haben wir noch, das sind immer so Rabbis, die das halt ihre schreiben. Einen anderen Rabbi, der Rabbi Joses, der legt dann auch noch genau fest, was jetzt passiert, wenn man geschlagen wurde. Das ist jetzt ein bisschen anderes Thema wieder. Was passiert, wenn man dem Nächsten einen Faustschlag versetzt hat? Dann muss man ihm 100 Sus geben. 100 Sus ist die Währung von damals, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Könnt ihr bei Wikipedia Sus eingeben, findet ihr das. Für einen Faustschlag. Für eine Ohrfeige 200 Sus, eine normale Ohrfeige. Und jetzt kommt, das sagt Rabbi Joses, ich zitiere, wer ihm eine Ohrfeige versetzt, der muss 200 Sus geben. Tut er dies mit dem Handrücken, so zahlt er 400 Sus. Das heißt, die Bestrafung für den Handrücken ist größer wie die mit der flachen Hand. Wir sehen also, das Schlagen mit dem Handrücken ist das Schlimmste. Und jetzt müssen wir einen Sprung machen in die Kultur von damals, ist eine Schamkultur. Kennt ihr Schamkulturen? Da schämt man sich. Da sagt man bis gewisse Sachen nicht. Da macht man gewisse Sachen. Man tut nicht die Familie zum Beispiel in Unehre bringen. In der deutschen Kultur ist es kein Problem. Da kann man sagen, meine Alte und so, die spielen ja voll rum. Das wird man in der Schamkultur nie machen. Niemals würdest du gegen deine Eltern etwas sagen, gegen deinen Vater oder gegen deine Mutter. Und weil es eine Schamkultur ist, wenn jemand aggressiv ist, dann schlägt er nicht so, wie er es eigentlich will, mit der Faust, weil sonst würde er in dieser Schamkultur blöd dastehen. Wenn in der Schamkultur du mit der Faust schlägst, dann sagen die, hey, guck mal, der hat seine Aggressionen nicht im Griff. Wenn du das in Deutschland machst, dann sagen die, hey, guck mal, der haut dem einen so, der ist voll stark. In der Schamkultur machst du das nicht, das sagt man, du hast deine Aggression nicht im Griff. Du bist zwar aggressiv, aber du hast es nicht im Griff und dann verlierst du an Ehre. Sondern was machst du in der Schamkultur? Du schlägst mit dem Handrücken, um deine Aggression zu zeigen. Und das passiert hier in diesem Gleichnis. Der schlägt mit dem Handrücken. Aber was der Schläger macht, er zeigt die tiefste Form von Aggression und Erniedrigung ist es eigentlich. Ich schlage mit dem Handrücken. Und jetzt gibt Jesus einen Hinweis, was wir tun sollen, wenn dich jemand so behandelt, dass er mit dem Handrücken dir eine an die Backe haut. Darum geht's. Was sollen wir tun? Und er sagt, halte ihm die andere Backe hin. Und hier geht es jetzt nicht darum, einfach das sich gefallen zu lassen und zu sagen, jetzt hau doch noch auf die andere. Sondern ich verstehe das anders. Jesus sagt eigentlich, wenn jemand so aggressiv ist dir gegenüber, dann tut er das ja nicht einfach so im Affekt, sondern er tut es mit Berechnung. Das heißt, er drückt einen Konflikt dir gegenüber aus. Und Jesus sagt jetzt, geh in diesen Konflikt rein und halte ihm die andere Wange hin, damit er sein Handeln überdenken muss. Das ist jetzt meine Auslegung. Halt ihm die andere Wange hin, damit er es überdenken muss. Und meine Auslegung ist, wenn dich jemand schlägt und dich so tief beleidigt, dann mach doch nicht immer diesen christlichen Weg, dass du, hau mich doch hier auch noch drauf und ich halte das aus, aber eigentlich bin ich total beleidigt und verletzt. Sondern Jesus gibt uns den Hinweis, geh in den Konflikt rein und zwinge deinen Herausforderer und den Schläger oder die Schlägerin nochmal drauf zu hauen. Und es wird nicht passieren, sondern wenn du ihm die andere Backe hinhältst, wird jeder immer sagen, nee, das mache ich doch nicht nochmal, schauen ja alle zu. Das wäre ja total peinlich. Aber jetzt muss er in diesen Konflikt rein, jetzt muss es eine Lösung geben. Das heißt, ich als Geschlagener gehe da rein und gehe in den Konflikt. Und hier kommt diese Liebe zum Nächsten zum Ausdruck. Ich liebe nicht, indem ich das über mich komplett ergehen lasse, sondern indem ich das auf den Tisch bringe. Und somit gibt Jesus eigentlich hier eine Anleitung für Konfliktmanagement. Wie gehen wir mit Konflikten von Geschwistern um? Und ich fasse zusammen, er möchte eigentlich, dass wir das Gespräch suchen. Und er möchte, dass wir reingehen. Aber ich habe mal in Emding gewohnt, wir hatten so eine WG und haben irgendwelche Leute immer geklingelt und das waren oft Leute aus dem ZFP. Die lernst du einmal kennen, die merken, du hast ein Herz für sie, dann stehen sie am nächsten Tag vor deiner Tür, dann sind sie da und eigentlich hast du keine Zeit und keine Lust. Und du merkst eigentlich, dass du sie nicht liebst. Ich habe einem mal erzählt, dass er ein Schaf ist und ein Kind Gottes und er hat dann immer gesagt, nee, ich bin kein Schaf, ich bin ein Hirsch. Mein Freund hat sich immer lustig gemacht, hat er immer so gemacht und hat gesagt, guck mal, der Hirsch ist wieder da. Der war auch jeden Tag da und die Leute haben mich genervt. Aber irgendwann wurde mir klar, dass ich eigentlich gar keine Liebe für sie habe. Und Gott fordert uns immer heraus mit solchen Menschen und mit solchen Konflikten und zeigt uns, hey, dass wir Liebe brauchen. Und dass das Eigentliche, was wir brauchen, ist, dass wir seine Liebe brauchen, die uns durch uns durchfließt vom Heiligen Geist. Und dass die dann weiterfließt. Und ich glaube, wenn wir in dieser Beziehung mit dem Geist Gottes stehen, wo er uns diese Liebe geben kann, dann haben wir diese Liebe. Und dann kann das einfach durchfließen. Wir sind ja Gefäße, schreibt Paulus. Unsere Illusion ist aber immer, dass wir denken, wir müssen den jetzt lieben, aber wir schaffen es nicht. Wir scheitern eigentlich daran, unseren Nächsten zu lieben. Aber Gott sagt uns, das sehe ich aus der Bibel, dass seine Liebe durch uns durchfließen soll. Und dann ist es ja gar nicht mehr schwer, das fließt weiter. Und wenn das da ist, diese Beziehung zu Gott und diese Liebe, dann passiert es, dann fließt es durch. Und wenn das in unseren Gemeinden da ist, dann, sagt die Bibel auch, werden die Menschen uns erkennen und ihn erkennen. Jetzt muss ich kurz, wie heißt der Vers? An der Liebe werden sie euch erkennen. An dieser Liebe werden sie erkennen, dass wir die Liebe des Vaters haben. Und es geschieht durch den Geist Gottes. Vielleicht denkt ihr manchmal, ich sage ja manchmal, dass der Geist Gottes durch mich redet, aber das steht auch in der Schrift. In Matthäus 10, Vers 19 sagt ja Jesus, wenn sie euch überantworten, dann macht euch keine Gedanken, was ihr redet. Ich lese vor, wenn sie euch nun überantworten werden, Matthäus 10, Vers 19, so sorgt nicht, wie oder was ihr reden sollt, denn es wird euch zu der Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt, denn nicht ihr seid es, die da redet, sondern euer Vaters Geist ist es, der durch euch redet. Also hier sehen wir wieder das Prinzip, der Geist Gottes redet durch uns durch. Das ist das Konzept, das fließt durch uns durch. Und der Geist Gottes wirkt es. Und deswegen habe ich letztes Mal von dieser Gemeinschaft des Heiligen Geistes gesprochen. Ich glaube, wir brauchen eine Gemeinschaft des Geistes Gottes. Und ich habe euch eine Frage gestellt, ich habe es nicht für euch beantwortet. Wie sieht denn diese Gemeinschaft des Heiligen Geistes für euch aus? Ich weiß, dass wir nicht gerne so zum Heiligen Geist beten. Ich komme eher aus der Pfingstrichtung, da ist es eigentlich ganz normal, dass man mit dem Heiligen Geist redet. In unserer Baptistentheologie ist das nicht so stark ausgeprägt. Aber wie sieht diese Gemeinschaft des Geistes dann aus? Also ich rede mit dem Geist manchmal und sage, zeig mir das doch jetzt. Ich meine, wenn er eine Person ist, können wir doch mit ihm reden, theoretisch. Aber der Abschluss ist, und da war ich letztes Mal ja schon, wir brauchen diese Gemeinschaft des Geistes und wir brauchen das, dass diese Liebe fließt. Und das würde ich jetzt einfach noch ganz praktisch machen, dass wir dem Geist Gottes Raum geben, jeder für sich, dass er uns das, dass wir das verstehen im Herzen. Der Rest muss der Geist Gottes machen. Ich sage mal Amen an dieser Stelle.